Wir haben heute eine Premiere bei der Sportstunde. Wir haben nämlich einen Österreicher. Ich sage Servus, Lukas Kaufmann, grüß dich.
Servus, Oliver. Danke, dass ich mit dabei sein darf.
Lukas, was bist du? Ein Extremsportler, ein Radprofi, ein Mountainbiker? Wie würdest du dich selber beschreiben?
Ja, ich glaube, selbst würde ich mich einfach als Extremsportler beschreiben. Es ist ein bisschen schwierig, die Frage werde immer wieder gestellt, weil ich sage, die größte Leidenschaft, was ich habe, ist Mountainbiken. Aber ich mache halt alles gern, was ein bisschen länger ist. Das heißt, ich bin auch schon extrem lange Rennradrennen gefahren in meinem Leben. Zweimal rund um Österreich, einmal Resegross der Alps. Hab schon einen Ironman mal gemacht, bin Marathons gelaufen, bin in Südafrika den Ultra Trail Cape Town gelaufen. Also ich mach alles gern, was so ein bisschen so die Ausdauersportarten draußen in der Natur sind, und je länger, desto besser.
Du bist ein verrückter Österreicher. Wie bist du dazu gekommen? Du hast gesagt, du hast auch Radrennen gefahren. War dein erster Kontakt zum Radsport tatsächlich das ganz normale Straßenrennen? Bist du damit groß geworden?
Na, also grundsätzlich war es auch so, dass ich wohne ja in Oberösterreich, also in der Nähe von Linz. Das ist da so genau in der Mitte zwischen weiß nicht, Wien und Salzburg oder Wien und München, irgendwo da dazwischen. Und da, wo ich daheim bin, ist eigentlich, wird man eigentlich kein Mountainbiker, weil wir keine Berge haben. Also manche Leute vermuten ja, dass in Österreich überall Berge sind. Das ist nicht so. Es gibt auch in Österreich Teile, die was flach sind da. Und da, wo ich daheim bin, ist eigentlich auch noch ziemlich flach. Also damit ich zum Beispiel Skifahren gehen will oder irgendwo in die Berge kommen, wo Schnee ist, jetzt dann bald hoffentlich einmal, fahre ich fast eine Stunde mit dem Auto. Und das heißt, wie ich aufgewachsen bin, war ich mit meinen Eltern gern wandern und Skifahren im Winter. Das habe ich gern da, aber mir hat das Essen gut geschmeckt. Das heißt, ich war einmal ein bisschen stärker, habe dann in 9 Wochen Sommerferien zwischen der dritten und vierten Klasse Hauptschule habe ich über 15 Kilo abgenommen. Und dann ist es halt immer mehr geworden. Und angefangen hat das dadurch, dass ein Radlverein bei uns im Ort gegründet worden ist, ein Mountainbike-Verein von 3 Vätern, die wollten einfach ein bisschen Alternative schaffen zu Fußball und Tennis, zu den Hauptsportarten, die was ja jeder normale macht. Und ich habe Fußball gespielt, ich habe Tennis gespielt und habe aber auch Radlfahren angefangen. Und bin dann Gott sei Dank beim Radlfahren hängen geblieben, weil ich mir gedacht habe, beim Radlfahren, das ist die Sportart, wo man halt selber eigentlich am meisten dafür verantwortlich ist, wie die Leistung ist. Beim Fußball war es halt so, da hat man sich teilweise geärgert, dass, weiß nicht, der Verteidiger einen Fehler gemacht hat oder so, weil selber hat man natürlich eh nie einen Fehler gemacht, aber andere und so weiter. Oder beim Tennis, da waren wir auch immer so Teammeisterschaften, hat man da als Jugendlicher noch gespielt, wo man immer nur seine eigene Leistung beeinflussen hat können. Und beim Mountainbiken hast du nicht sagen können, ein anderer hat schlecht retten da, weil du warst der am Radl. Und dann bin ich Gott sei Dank beim Mountainbike geblieben, bin früher kurze Rennen gefahren, aber habe dann relativ bald angefangen, da lange Bewerbe zum Fahren. Da haben viele Leute immer zu mir gesagt, das ist noch weit zu bald, du kannst das noch nicht so und so. Und ich habe Gott sei Dank nie so wirklich auf die Leute gehört, habe das trotzdem gemacht. Und ja, glaube ich, durch das, dass ich das schon sehr lang mache, habe ich jetzt einfach auch schon für mein Alter, bin jetzt momentan 29, eine große Erfahrung, unter Anführungszeichen, für das Ganze. Und ja, ich glaube, es gibt halt einfach jeder, der was so lange Sachen macht, wie der weiß, es gibt ein paar Punkte, an die was man sich unter Anführungszeichen halten muss, und dann funktioniert das, dann kannst das du auch, Oliver, dann kann das jeder.
Glaube ich nicht. Was war denn dein Impuls von der, ich sag's mal, Wandlung vom normalen Sportler zum Extremsportler? Wie hast du das für dich festgestellt, zu sagen, ich will diese langen Distanzen machen?
Ja, also ich glaube, es war so, dass ich halt ich habe angefangen, diese Langdistanzen zu machen, so mit 17, 18 Jahren. Also nicht so ganz verrückt, was ich jetzt die letzten paar Jahre gemacht habe und was ich nächstes Jahr vorhabe, das nicht. Aber ich bin mit 17, 18 Jahren schon Mountainbike-Marathons gefahren, die was eigentlich nur, sag ich mal, ältere Erwachsene gefahren sind, so auf die Art. Und am Anfang war dann schon einfach schon so, dass die Leute das ein bisschen wie soll ich sagen, ein bisschen eine Verwunderung war, boah, der Lukas, der ist noch so jung und fährt trotzdem schon die langen Sachen. Das hat mir natürlich ein bisschen gefallen, weil die alle gesagt haben, war es ein Wahnsinn, dass du so jung schon diese so lange Marathons, Ischgl Ironbike, Salzkammer gut Trophy und so weiter, lange Strecken beim Erzgebirgs-Bike-Marathon in Deutschland fährst. Und dann ist es einfach, glaube ich, bei mir so gewesen, dass ich mir immer gedacht habe, ich hab das nicht ganz verstehen können. Also die Leute haben gesagt, das ist ein Wahnsinn, wie schaffst du das? Und ich habe mir gedacht, so schlimm ist ja das eigentlich gar nicht, wie die sagen. Und dann ist in mir einfach ein bisschen so das Verlangen gekommen, immer mehr die Grenzen ein bisschen weiter zu verschieben. Weil ich sage immer zu den Leuten, wie ich das erste Mal zum Beispiel an Marathon gelaufen bin, 2017, das habe ich nur deswegen gemacht, weil ich Ende 2017 einen Ironman gemacht habe. Das war damals mein erster Triathlon überhaupt in meinem Leben und ich habe mir gedacht, Anfang 2017 würde es nicht schaden, wenn ich mal einen Marathon renne, damit ich weiß, was am Schluss auf mich zukommt. Und damals war halt der Marathon voll die Herausforderung für mich. Also da habe ich mich unter Anführungszeichen bin ich am Start gestanden und war leicht nervös wie ein kleines Kind in der Schule. Mittlerweile bin ich 2019 an Ultra Trail in Kapstadt gelaufen in Südafrika über 100 Kilometer und 4.500 Höhenmeter. Bin 2020 180 Kilometer in 24 Stunden gerannt, 2021 190 Kilometer in 24 Stunden. Das heißt, wenn du jetzt zu mir sagst, zieh dich an und renn einen Marathon, dann zieh ich mich an und renn einen Marathon. Ich kann wahrscheinlich dann ein paar Tage nicht gehen. Also nicht gehen, ich komme daher wie ein 90-Jähriger, weil ich halt einen Muskelkater habe und so weiter, aber mittlerweile weiß ich, ein Marathon ist nicht das große Problem. Ich weiß, ich muss auf meinen Körper horchen, ich schaffe nicht, wenn ich essen und trinken tue nebenbei, damit mein Körper ausreichend Energie hat, aber das große Hindernis Marathon gibt's in meinem Kopf nicht mehr. Und das gibt's aber nur deswegen nicht mehr, glaube ich, weil ich halt am Marathon gelaufen bin und dann möglicherweise auch Distanzen gelaufen bin, die was viermal so lang waren wie ein Marathon. Und wenn du halt viermal so lang rennst wie ein Marathon, dann ist irgendwann einmal dieser Marathon eigentlich lächerlich. Und so war es halt auch beim Mountainbiken. Ich bin mein erstes langes, richtig langes Rennen am Mountainbike, das was ja immer mein Hauptsportort war und ist, war die Salzkammer gut getroffen, ist der größte Mountainbike-Marathon, was wir in Europa haben. Da gibt's eben lange Strecken mit 210 Kilometer und 7000 Höhenmeter. Und den bin ich vor 8 oder 9 Jahren das erste Mal gefahren. Und wenn du halt so einen Marathon fährst und dann hast 3 Wochen später wieder den nächsten normalen Marathon mit 70 Kilometer, dann stehst du am Start und denkst da, was soll passieren? Diese 70 Kilometer werden dann einfach ein bisschen mehr oder weniger lächerlich, nur weil du im Kopf warst, ich bin die dreifache Distanz schon gefahren. Und das gibt da halt dann eine enorme Sicherheit, Selbstvertrauen und dann glaube ich, war es halt bei mir so, dass ich immer wieder süchtiger geworden bin nach neue Herausforderungen, weil wenn du mal einen Marathon gelaufen bist und dann irgendwann einmal 190 Kilometer gelaufen bist, dann ist blöd gesagt, der Marathon alleine als Laufstrecke jetzt keine große Herausforderung mehr für mich. Also ich werde sicher irgendwann in den nächsten Jahren wieder mal einen Marathon alleine laufen, weil es einfach den Berlin-Marathon oder so, also es gibt schon mega coole Veranstaltungen, wo ich gerne mal mit dabei wäre, weil es einfach eine geniale Stimmung ist und so weiter. Aber da geht's dann mir eigentlich nicht drum, dass ich den Marathon schaffe, sondern eigentlich nur, dass ich eine neue persönliche Bestzeit halt aufstellen würde, sage ich jetzt einmal. Momentan ist meine Bestzeit beim Marathon auf 2 Stunden, 54 Minuten, was jetzt nicht so schlecht ist, aber auch nicht mega gut ist. Also ich bin mir sicher, ich kann das noch ein bisschen schneller.
Was war dann bisher die längste Distanz zu Fuß und was war die längste Distanz mit dem Bike?
Die längste Distanz zu Fuß war der 24-Stunden-Lauf 2021. Da bin ich 190 Kilometer gelaufen und die längste Distanz am Rennrad war das Race Around Austria, 2200 Kilometer mit 30.000 Höhenmeter, da bin ich das bin ich zweimal gefahren, 2020 und 2021. Und 2021 bin ich da gesamt Vierter geworden von allen Leuten, die was mitgefahren sind und habe für die ganze Strecke, für diese 2200 Kilometer, 30.000 Höhenmeter, 3 Tage und 21 Stunden gebraucht. und habe währenddessen so circa 4 Stunden geschlafen. Ja. Und am Mountainbike war das längste, das Offroad Finnmark 700. Ich glaube, durch das bist du auch ein bisschen auf mich aufmerksam geworden. Da haben wir einen wunderschönen Film, glaube ich, drüber gemacht. Das ist das längste Mountainbike-Rennen der Welt in Norwegen, knapp unterhalb vom Nordkap. Fahren wir dort 700 Kilometer durch eine Gegend, wo einfach nichts mehr ist. Also da oben gibt's keine Besiedlung und so weiter. Aber die Sonne geht niemals unter, weil es Ende Juli ist. Das heißt, es war ein spezielles Rennen, 700 Kilometer selber navigieren. Und ich war da 65,5 Stunden unterwegs. Hab wieder nur 4 Stunden geschlafen, wobei der Schlafentzug dort in Norwegen überhaupt nicht schlimm war, weil eben die Sonne immer da war. Es ist nie finster geworden. Und das habe ich gewinnen dürfen. Und das waren so diese 3 Events waren sicher so das Schlimmste, Härteste, was ich bis jetzt gemacht habe.
Kann man Marathon zu Fuß mit Marathon auf dem Bike vergleichen? Sind das die gleichen Herausforderungen oder ist es dann mit dem Bike doch ein bisschen schwieriger, weil du ja mehr auch auf die Natur achten musst? Während wenn du läufst, dann läufst du. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich glaube, grundsätzlich glaube ich, kann man nicht den Marathon zu Fuß mit Marathon am Rad vergleichen. Der Hauptunterschied ist, wenn ich sage, ich renne einen Marathon in Berlin, wenn ich sage, ich renne einen Marathon in London, wenn ich sage, ich renne einen Marathon in New York oder sonst irgendwo in einer Stadt auf dieser Welt, dann ist der Marathon immer 42,195 Kilometer. Das heißt, das ist eine genormte Distanz, die was immer fix ist. Und wenn ich da jetzt rede von Mountainbike-Marathons, Erzgebirgs-Bike-Marathon, ein großer in Deutschland, so jetzt kann man gut drauf wie bei uns in Österreich, Sellaronda, Hero in Südtirol oder so, also die ganzen, die größeren Mountainbike-Marathons, was wir in die Alpen haben, Grand Raid in der Schweiz, dann ist das nicht genormt. Also du musst dir vorstellen, Oliver, der Marathon beim Mountainbike, das ist einfach eine lange Strecke mit so wie es bei mir ist, mit viel Höhenmeter, aber du kannst da bei der Salzkammergut-Trophy oder beim Erzgebirgs-Bike-Marathon bei euch in Deutschland einen Marathon fahren mit 30 Kilometer. Das ist auch schon ein Marathon. Also die Definition Marathon am Mountainbike ist ein bisschen schwierig und beim Rennrad ist eigentlich genau dasselbe. Es gibt ja diese Rennrad-Marathons. Das kann man schwer vergleichen. Ich sag für mich so, also, wenn du extrem lange Strecken fährst am Mountainbike, also ich sage mal so ab, wenn die Strecke mehr wie 100 Kilometer hat und ein bisschen mehr wie 3000 Höhenmeter, dann würde ich schon sagen, dass der Radmarathon, egal jetzt ob Mountainbike oder Rennrad, grundsätzlich schwieriger ist, einfach härter ist als wie ein Laufmarathon. Aber man muss immer sagen, wie ist das Wetter, wie viel geht's bergauf, bergab. Genau, das sind 2 Faktoren, die was halt auch immer beim Mountainbiken oder beim Rennradfahren natürlich auch einen großen Unterschied machen. Und eins darf man nie vergessen, das sage ich immer wieder, ein Marathon laufen ist super hart, weil ein Marathon laufen bedeutet, so lange wie du brauchst, musst du dich bewegen. Und das darf man nicht vergessen. Also, wenn ich sage, ich bin 2200 Kilometer mit 30.000 Höhenmeter gefahren, dann heißt es, ich bin 30.000 Höhenmeter bergauf gefahren. Ja, super, das ist nicht ohne. Also viel fahren das im Jahr nicht, was ich während den anderen Rennen mache. Aber das heißt aber auch, ich bin 30.000 Höhenmeter bergab gefahren. Und während den 30.000 Höhenmeter bergab fahren, trittst du meistens nicht. Also vielleicht oben ein bisschen und irgendwann hast du eine Geschwindigkeit, wo das Treten sowieso nichts mehr bringt, weil die Übersetzung halt mehr oder weniger zu klein ist. Das heißt, du hast immer wieder Erholungsphasen. Und ich sage immer zu den Leuten, also das war schon, wie ich das erste Mal im Marathon gerannt bin, habe ich mir gedacht, boah, wenn du beim Marathon bei Kilometer 25 die Füße hängen lässt, dann stehst du. Dann rollst du nicht weiter. Und das ist schon, finde ich, das absolut Harte am Laufsport ist einfach, du musst deine Füße bewegen, sonst stehst. Und beim Rennradsport, beim Mountainbikesport hast du immer wieder Erholungsphasen. Also wenn du bergauf fährst und du lässt die Füße hängen, ist auch vorbei, keine Frage. Aber wenn es in der Ebene dahin geht oder leicht bergab, dann rollst du zumindest, ohne dass du dich jetzt körperlich anstrengst. Und ja, so würde ich die Frage beantworten.
Was ist denn da die größere Herausforderung bei sowas? Ist es die mentale Geschichte oder die körperliche Geschichte? Oder hängt das sowieso zusammen, weil wenn du mental in Ordnung bist, dann geht der Körper von automatisch mit?
Ja, also ich glaube, Und wenn man so extreme Sachen macht, Marathonlaufen ist ja auch schon was Zaches. Also ich sage, ein Marathonlauf im Vergleich zu einem Halbmarathon ist ja ist nicht nur die doppelte Distanz, sondern ist einfach viel anstrengender. Und lange Mountainbike- bzw. Rennradrennen zum Fahren, dann, ich glaube, ich sage immer, die mentale Grundeinstellung, die muss sowieso passen. Weil wenn du am Start stehst von einem langen Mountainbike-Marathon oder von einem Laufmarathon und sagst, na, das wird heute ein super Tag, es wird sicher immer nur lässig und ich gehe davon aus, dass ich keine Krämpfe oder Probleme habe, dann wirst du wahrscheinlich beim Marathonlauf noch 15 Kilometer aufhören. Weil es halt nicht nur lustig ist, weil irgendwas einmal zwickt, weil es einmal ungut wird und so. Also ich sag, du musst das schon. Du musst im Kopf dich einfach darauf einstellen, dass es ein paar Sachen gibt, die was nicht ganz hundertprozentig super sind. Und dann ist einfach wichtig, glaube ich, dass du, so wie jetzt bei mir, seit 1. November trainiere jetzt wieder für nächstes Jahr, ist ein bisschen ein spezielles Jahr, da habe ich eigentlich ein riesiges Highlight, das ist erst im Juni, das heißt, ich trainiere jetzt eigentlich 7 Monate für Rennen im Juni und da in diese 7 Monate schaue ich einfach, dass ich möglichst fit bin. Also damit einfach mehr oder weniger der Motor von meinem Körper, das Herz, die Lunge und so weiter, die Muskeln, die Blutgefäße, dass die möglichst gut aufgestellt sind. Und je besser dieses System aufgestellt ist, desto besser werde ich im Juni fahren, wenn ich mich auch richtig verpflege. Also das ist eigentlich das Allerwichtigste. Also wenn mich wer fragen würde, was ist die größte Herausforderung bei extremen Sportevents, dann würde ich sagen, die Verpflegung. Weil du musst dir vorstellen, ein Viertelmarathon, den kann man jederzeit schnell mal laufen. Das sind gute 10 Kilometer. Die kannst man immer im Jahr, kannst du mir kommen, du sagst, renne einen Viertelmarathon und ich werde eine Zeit rennen, die was super gut ist. Aber an Marathon, den kann ich nur noch gut rennen, wenn ich mich richtig verpflege. Weil kein Mensch auf dem Planeten schafft es, einen Marathon zum Laufen und das zu machen mit seinen Energiereserven, die was jeder Mensch hat. Das heißt, ab einer gewissen Zeit, ich sage jetzt einmal ab so, meiner Meinung nach so eineinhalb, maximal 2 Stunden Renndauer, ist einfach unglaublich wichtig, dass wir den Körper richtig verpflegen. Und wenn wir das nicht machen, dann ist so, wie wenn wir möglicherweise einen Ferrari haben mit 500 PS, aber nur 5 Liter im Tank haben. Dann werden wir nicht von Berlin nach Italien kommen. Das geht nicht. Und wenn wir in Ferrari gut tanken, dann werden wir schnell fahren. Aber sonst ist möglicherweise der VW Polo mit 100 PS und einem vollen Tank schneller in Italien. Und so ist es in Wirklichkeit auch bei uns Menschen.
Jetzt hast du so ein Rennen angedeutet im Juni nächsten Jahres. Ein Traum, den du dir erfüllst. Es ist ja, wie lang ist es von links nach rechts, ganz einfach gesagt, von der amerikanischen Westküste zur amerikanischen Ostküste. Ich glaube, das sind über 4000 Kilometer.
Richtig, es sind 4800 Kilometer mit 8000 Höhenmeter.
Wie viel machen da mit? Was ist da so speziell außerhalb dieser wahnsinnigen Entfernung?
Bis jetzt sind Stand aktuell, glaube ich, wie ich das letzte Mal nachgeschaut habe, waren 12 Solo-Teilnehmer auf der Startliste. Das heißt, man kann das ja im Zweier, im Vierer und im Sechser-Team, wenn man nicht alles täuscht, kann man das fahren. Ich werd Solo fahren. Und ja genau, 11, 12 Solo-Teilnehmer sind mittlerweile am Start. Ich schätze, ein paar werden noch dazukommen. Wie viel kann ich schwer sagen. Das Startgeld wird natürlich auch immer teurer. Wobei das Startgeld im Endeffekt, wenn man sich kurz davor anmeldet oder so, dann zahlt man vielleicht unter Anführungszeichen $1,000 mehr, als was ich jetzt gemacht habe, weil mich vor ein paar Wochen schon angemeldet habe. Aber die $1,000 ist natürlich viel Geld. Aber wenn man sich das ganze Projekt anschaut, was das ganze Projekt kostet, dann sind $1,000 wieder eigentlich eine Kleinigkeit.
Und da geht es darum, dass man ankommt, oder geht es auch darum, dass man als Erster ankommt?
Nein, also ich werde dort am Start stehen und werde versuchen, so schnell wie möglich von der Westküste zur Ostküste fahren. Also, damit sich das die Zuhörer ein wenig vorstellen können, das ist eben 4800 Kilometer. Die Strecke ist vorgegeben. Es gibt so Checkpoints, die was wir anfahren müssen und so weiter. Und die Strecke, wo ich mich da bewege, ist, fährt jeder Teilnehmer hat dieselbe Strecke. Das heißt, man kann nicht irgendwie am Berg umfahren oder so. Die Strecke ist fix vorgegeben. Ich habe Betreuer hinter mir drinnen. In einem Betreuerfahrzeug, die was sie dann immer wieder alle 12 Stunden abwechseln, die was mir den Weg aussagen, die was mir das Trinken geben und so weiter. Und dann geht's einfach darum, so schnell wie möglich diese Strecken 4800 Kilometer mit 50.000 Höhenmeter zu bewältigen. Und der was als erstes auf der anderen Seite an der Ostküste von Amerika ist, der hat gewonnen.
Und kriegt dann die $1000 wieder zurück? Oder gibt's da auch mehr?
Na, also der Gewinner beim Race Across America bekommt ein Holzbrett.
Nee, oder?
Ja, wirklich. Also der Gewinner vom Race Across America bekommt ein Holzbrett in der Form von Amerika und in der Mitte ist irgend so eine goldene Plakette eingeklebt, wo halt oben steht, dass im Jahr, nächstes Jahr, zum Beispiel im Jahr 2024, der Sieger vom Race Across America bist.
Ja, fein. noch was zur Herausforderung. Ist es dann mehr die natürlichen Begebenheiten, sprich Berg und Tal, Stock und Stein, Wald und Wiese? Oder dann auch bei so einer langen Strecke auch die klimatischen Verhältnisse? Weil du ja auch wahrscheinlich auch durch die amerikanische Wüste fährst, da hast du ja auch dann über 40, fast 50 Grad, dann hast du es vielleicht wieder kühler, dann hast du Regen. Was ist eigentlich für dich das Schwierige? Weil man sich ja nicht immer so hundertprozentig auch darauf vorbereiten kann.
Ja, also das ist sicher in Amerika ein großes Thema, da hast du absolut recht. Also das Rennen startet am 11. Juni 2024 und wir haben jetzt vor ein paar Tagen haben wir die Flüge schon gebucht und die wird nach Amerika fliegen am 24. Mai, also über zwei Wochen vorher und die ersten eineinhalb Wochen oder so werde ich auf jeden Fall genau dorthin fliegen, gleich mal mit dorthin begeben, wo du jetzt gesagt hast, nämlich in die Wüste, weil das sicher das ist, was ich halt am wenigsten habe in Österreich. Das heißt, weil dort hat es eben, so wie du richtig sagst, in einem normalen Wetterfenster, sage ich mal, haben wir dort 45 Grad. Wenn es kühl ist, haben wir vielleicht einen Klick und es hat nur 40 und wenn wir Pech haben, hat es 50. Also genau, das ist der Bereich, wo du dich da drinnen bewegst und da sind wir halt ein, zwei Tage oder was, wo wir da nur durch diese Wüste fahren und gleich am Anfang, wenn ich dort hinfliege, werde ich mich dort in diese Gegend begeben und ein paar Tage einfach meinen Körper an das gewöhnen, wie es ist, ein paar Stunden bei 40, 45 Grad, 50 Grad zum Fahren und die sagen eigentlich alle, mit dem, was ich bis jetzt geredet habe, dass das schon noch die ersten zwei Tage denkst du, ich schaffe das niemals, aber unser Körper ist ja ein unglaublich tolles Gewohnheitstier, sage ich jetzt einmal. Und also er passt sich sehr schnell an und nach 5, 6, 7 Tagen sagen die alle, fährst du in Amerika bei 45 Grad dann fast so wieder heim bei 25. Und das werde ich auch probieren. Und dann gibt es natürlich auch die Rocky Mountains, also Der niedrigste Punkt bei dem Rennen ist 0 Meter, den hast du beim Start im Ziel und irgendwo auch dazwischen, weil die Wüste liegt ja teilweise sogar ein paar Meter unter Meeresniveau, wo wir durchfahren und der höchste Punkt sind 3300 Meter. Das heißt, das ist jetzt auch nicht niedrig, wenn's der Klick hast, wahrscheinlich schnappt's da oben, also eher Pech, aber ja. Und das heißt, dieser Unterschied wird sicher herausfordernd sein. Ich glaube, dass ich mich mit der Kälte nicht so schwer tue, weil ich einfach im Winter bei uns daheim viel Skitouren gehe und so weiter. Also jetzt nicht unbedingt der kälteempfindliche Mensch bin und auch die Höhe, glaube ich, macht mir nicht so viel Probleme wie einer, der was immer nur in der Tiefe mehr oder weniger trainiert. Aber die Wüste wird sicher eine große Herausforderung und das ist sicher, die klimatischen Herausforderungen sind eine große Herausforderung. Das nächste ist die Ernährung. Du musst einfach unglaublich viel Energie zu dir führen, was man sich eigentlich kaum vorstellen kann. Also du musst dir vorstellen, es während so ein Rennen zunehmen, ist eigentlich unmöglich. Also jeder, der was einmal eine Diät machen will, die was garantiert zum Erfolg führt, der kann sich zu so einem Rennen anfangen, und ich verspreche ihm, er wird am Schluss weniger Gewicht haben als wieder vor. Also es ist unmöglich, dass du zunimmst, weil du halt durch diese ganze Bewegung, die ganze Zeit treten, so viel Energie verbrauchst, dass du einfach schauen musst, dass du das wieder zuführst. Und das ist halt einen Tag vielleicht lustig, am zweiten Tag auch noch, am dritten Tag möglicherweise auch noch, aber am vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten Tag kannst du das irgendwann einmal nicht mehr sehen. Du kriegst jeden Tag dasselbe Essen. Das ist für den Kopf echt a Challenge, und du weißt aber, du musst essen, weil wenn du aufhörst zum Essen, dann ist es vorbei. Dann ist es so, wie wenn das Auto keinen Sprit mehr hat, dann bringt es nichts, dann fährst du, dann kannst du es nicht mehr starten. Genauso ist es bei uns Menschen. Und die, also Klima, Essen und die dritte große Herausforderung ist sicher dann einfach noch der Schlaf, also einfach der Schlafentzug, weil ich flieg dort um das Rennen zum Gewinner, das ist mein Ziel. Das heißt, ich weiß, damit ich es gewinnen kann, muss ich einfach wenig schlafen, darf ich nicht viel schlafen, weil je mehr man schlaft, desto schneller sind die anderen. Und genau. Und dann ist noch der Faktor Team. Also ich habe Betreuer mit, die was meinen Weg aussagen und so weiter. Und das heißt, die müssen auch hinter mir stehen und voll motiviert sein. So wie jeder in der Arbeit ein Team hat oder so, der kennt das, wenn man da Leute hat, die was super motiviert sind, die was voll da sind und so weiter, dann macht das einen Spaß. Wenn man da Leute hat, die was nicht mehr so motiviert sind, die was an Arbeit sind und so weiter, dann übertragt sich das auf mich als Fahrer, und dann wird es auch für mich super, super schwierig.
Mit wie vielen Tagen rechnest du dann von West nach Ost?
Es hat bis jetzt eine Person gegeben, die was das Rennen in unter 8 Tagen gefahren ist. Also der aktuelle Streckenrekord liegt momentan bei 7 Tage und ich glaube 15 Stunden, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Und also 7 Tage, 15 Stunden, wobei man auch fairerweise dazu sagen muss, die Strecke ist nicht jedes Jahr dieselbe. Das heißt, es schwankt immer ein bisschen. Und was man noch auch fairerweise dazu sagen muss, was auch diese Personen immer wieder sagen, die was da Streckenrekorde gefahren sind und so weiter, es kommt da auch ein bisschen aufs Wetter drauf an. Weil wenn du halt irgendwo in einem Bundesstaat, der was ziemlich flach ist, 1000 Kilometer mit Rückenwind fährst, dann bist du einfach, blöd gesagt, 4 Stunden schneller wieder fertig mit dem Bundesstaat, als wie so 1000 Kilometer Gegenwind. Also das liegt nicht alles so in der Hand vom Fahrer. Also es gehört da sicher auch ein bisschen ein Wetterklick dazu. Aber wir haben grundsätzlich gesagt, oder ich für mich persönlich habe gesagt, ich würde gern in unter 9 Tagen ins Ziel kommen, und das Zeitlimit sind 12 Tage. Das heißt, 12 Tage habe ich maximal Zeit, dann ist das Rennen sowieso vorbei, und ich würde es halt gerne in 9 Tagen schaffen, in unter 9 Tagen.
Jetzt werden viele, die zuhören, gespannt sein, wie du da hinkommst. Du hast eine eigene Webseite, willst du das sicherlich ein bisschen begleiten, vermute ich. Die heißt wie nochmal für unsere Hörerschaft?
Lukas-Kaufmann.com.
Da kann man dich verfolgen. Man kann dich auch buchen. Du bist auch so ein Speaker, ne? Das machst du auch noch nebenbei, ne? Wer jetzt Lust hat auf Lukas Kaufmann?
Ja, genau. Also es gibt einen YouTube-Kanal. Also wenn man Lukas Kaufmann in YouTube eingibt, dann findet man einige Videos. Wir haben da das Norwegen-Video hast du wahrscheinlich gesehen. So bist du auf mich aufmerksam geworden. Es gibt auch ein paar andere lässige Videos, was wir schon gemacht haben, noch von Cape Epic in Südafrika, Ultrabike Lanzarote, Rese Große Alps in Österreich, Italien und der Schweiz und so weiter. Da finden sie mich auf Facebook und auf Instagram. Wenn man meinen Namen eingibt, findet man mich auf LinkedIn, bin ich aktiv. Und richtig, danke fürs Aussprechen. Ich halte über die ganzen Sachen, was ich immer wieder so mache, sehr, sehr gerne Vorträge, beziehungsweise mache auch für Firmen so Radtechnik-Trainings. Das sind zwei Sachen, die was immer gut ankommen, und genau, würde mich freuen, wenn ich das in Zukunft noch öfter machen darf.
Lukas, es ist super spannend. Ich schaff's von zu Hause bis zur Bushaltestelle zu Fuß und brech dann zusammen. Du fährst mal eben kurz durch Amerika. Überragend. Spätestens nach dem Rennen im nächsten Sommer sind wir wieder verabredet und dass du ein bisschen erzählst vielleicht, wie das alles so war. Das wäre mir ganz lieb. Vielleicht auch mal vorher schon mal, damit wir mal dich ein bisschen begleiten können auf dem Weg zu diesem Wahnsinnsrennen. Ich hoffe, das wäre okay für dich.
Ja, auf jeden Fall, Oliver. Freut mich riesig. Gell? Vielleicht können wir da vorne noch was machen. Wie ich werde alles draus setzen, dass man die Leute zu Hause so gut wie möglich das ermöglichen, sage ich mal, dass halbwegs mit dabei sind. Komplett mit dabei, das geht eh nicht. Also wenn wer komplett mit dabei sein will, dann kann er sich gern bei mir melden. 2025 fahre ich vielleicht wieder. Und es ist gar nicht so leicht, dafür so einen Rennenbetreuer zu finden, natürlich. Ich fliege das mal so mit 14, 15 Leuten da nach Amerika. Weil vier Leute sind alleine mein Medienteam. Also ich habe zwei Filmer, einen Fotografen und einen, der was das Ganze nach außen kommuniziert mit, weil mir das halt voll wichtig ist, dass die Leute einfach sehen, was wir da machen, und wir werden versuchen, das mit täglichen Videos, irgendwie versuchen, dass ich während dem ganzen Rennen so einen Garmin Live Track laufen lasse. Das heißt, du kannst dann jederzeit irgendwann in der Nacht einmal auf den Link draufklicken und siehst, wo ich mich gerade bewege und so. Das wird, glaube ich, nicht so schlecht funktionieren. Es gibt zwar Gegenden irgendwo in Amerika in der Wüste und so, wo sie gesagt haben, da gibt's keinen Internetempfang und so, weil da halt auch niemand wohnt. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen wir versuchen, die Leute so gut wie möglich da mit zum Erleben lassen. Und ich freue mich schon, wann ich das nächste Mal mit dir reden darf, Oliver.
Das machen wir auf jeden Fall. In diesem Sinne eins noch, liebe Leute draußen. Der Lukas ist auch mehr oder weniger frisch Vater geworden. Also er ist nicht nur auf dem Mountainbike oder irgendwo unterwegs, sondern hat auch eine kleine, süße Familie. Dafür wünschen wir dir alles Gute, dass ihr gesund bleibt und dass du deine Ziele erfüllen kannst. Vielen Dank für deine Zeit, Lukas. War spannend.
Danke, Oliver. War vorhin nett mit dir. Danke.